Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller. Dieser Podcast wird unterstützt von der Autowelt Innsbruck Denzel und Unterberger und dem Range Rover Evoque, dem SUV für starke Frauen mit Stil. Entdecke urbane Eleganz, die genauso vielseitig ist wie du.
Ich bin heute zu Gast bei Bettina Böttcher hier an der Universitätsklinik für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in Innsbruck. Wir werden uns über die Pubertät unterhalten und unter anderem auch darüber, wann der beste Zeitpunkt für junge Frauen ist, mit der Verhütung zu beginnen und womit. Liebe Frau Dr. Böttcher, stellen Sie sich bitte kurz vor, wer sind Sie, was machen Sie und was treibt Sie an?
Ja, guten Tag. Ich bin Frauenärztin in der Hormonambulanz an der Medizinischen Universität in Innsbruck und beschäftige mich seit vielen Jahren mit den Hormonen in allen Lebensphasen. Von ganz jungen Mädchen über Verhütung bis zum Kinderwunsch bis hin zu den Wechseljahren.
Alles klar, die Pubertät ist heute unser Thema und die Pubertät ist ja eine Phase im Leben von Teenagern und auch von deren Umfeld, die durchaus anstrengend und herausfordernd für alle sein kann. Es gibt zahlreiche Ratgeber, die helfen sollen, diese Zeit bestmöglich und ohne gröbere Beziehungsschäden zu überstehen. Ein guter Rat scheint da auch nicht selten teuer zu sein. Sie beschäftigen sich, wie Sie gerade erwähnt haben, intensiv auch mit den Dingen und auch mit der Pubertät beziehungsweise dem Übergang vom Mädchen zur Frau. Was ist für Sie daran das Eindrucksvollste?
Mich beeindruckt an der Pubertät vor allem die Länge des Zeitraums, in dem diese Veränderungen stattfinden. Es sind ja mindestens 5 Jahre, in denen in rasendem Tempo körperliche, aber auch psychische und vor allem psychosoziale Veränderungen passieren. Als Frauenärztin bin ich dafür da, vor allem Mädchen zu begleiten, bei denen die Pubertät zu früh, also vor dem 8. Geburtstag oder zu spät eintritt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Regelblutung bis zum 16. Geburtstag noch nicht eingetreten ist. Und dann sind wir natürlich für die Fragen da, was passiert mit meinem Körper, womit kann ich wie verhüten, wann fange ich damit an? Das sind so die Fragen, mit denen die Mädchen zu uns kommen.
Gibt es da, kann man sagen, wie viele das sind, also wie viele Mädchen es auch betrifft, die eben, wo es jetzt nicht unter Anführungsstrichen den normalen Gang nimmt, können Sie das irgendwie...
Es ist ein kleiner Prozentsatz an Mädchen, die sehr viel zu früh oder sehr viel zu spät in die Pubertät kommen. Aber da reden wir ja zwischen dem 8. und dem 16. Geburtstag. Mhm. Und dazwischen kann man von frühnormal oder spätnormal auch sprechen und die normalen Durchschnittswerte. Aber dass Mädchen das Gefühl haben, es geht bei mir zu früh los oder die anderen sind alle schon viel weiter, das gibt's natürlich viel häufiger. Mhm. Aber die medizinischen Grenzen sind viel weiter gefasst als das, was die Mädchen oft selber empfinden.
Mhm. Warum haben Sie denn die Kinder- und Jugendgynäkologie zu einem Ihrer Fachgebiete gewählt? Gab es da einen Auslöser oder einen Trigger dafür?
Nein, einen einzelnen Auslöser gab es nicht. Ich habe vor allem früher viel über Regelschmerzen geforscht, bin zu dem Thema dann zu Vorträgen eingeladen worden und habe bei entsprechenden Kongressen und Tagungen dann auch viel über Kinder- und Jugendgynäkologie gelernt und dann hat es mich einfach interessiert. Dieser Teilbereich ist zuletzt nicht auch durch die Zusammenarbeit mit den Kinderärztinnen sehr vielseitig. Eben, man sieht Mädchen im Kindergartenalter, die mit Beschwerden an der Vulva vorgestellt werden, bis hin zu den Verhütungsfragen oder eben auch Teenager-Schwangerschaften.
Gibt es so viel Wissenschaft, die da passiert? Sind Sie auch wissenschaftlich engagiert auf dem Gebiet?
Ja, ich bin wissenschaftlich engagiert. Ich bin auch Vorsitzende der AG Kinder- und Jugendgynäkologie in der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Aber es passiert nicht viel Wissenschaft, weil einfach die Krankheitsbilder dann zahlenmäßig doch sehr begrenzt sind.
Wie behilft man sich da?
durch internationale Kooperationen. Wir arbeiten mit vielen Zentren im deutschsprachigen Raum, aber auch international zusammen und tauschen Erfahrungen aus. Es gibt verschiedene Gremien, Foren, in denen wir einfach auch unter den Expertinnen Fälle besprechen können. Das ist viel wert, weil es einfach viele Krankheitsbilder sehr selten sind. Und da ist man sehr darauf angewiesen, auch international eben zu schauen, wer hat schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht, kann da gute Therapieansätze bieten. Der Austausch ist extrem wichtig.
Ja, also kann man nur groß gedacht Daten auch sammeln, die da irgendwie dann relevant sind.
Genau, im Interesse der Kinder dann natürlich.
Ja,
genau.
Ja, klar. Ja. In der Pubertät, Sie haben es kurz auch schon erwähnt, da passiert ja wirklich enorm viel mit den Körpern der Mädchen. Der Wachstumsschub ist oft beeindruckend, die Brüste wachsen, das Haar kann fettig werden, irgendwann sprießt die Schambehaarung, wie auch jene in der Achselhöhle, und Akne ist oft eine weitere Begleiterscheinung, die den großen Übergang nicht wirklich erleichtert. Was passiert in dieser Zeit mit den Geschlechtsorganen?
Genau, die Hormone beginnen zu arbeiten. Das passiert am Anfang noch relativ unregelmäßig. Der Taktgeber für die Hormonausschüttung liegt im Gehirn und wird durch eine Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Hier spielt zum Beispiel die Genetik eine Rolle, aber auch chronische Erkrankungen, Über- und auch Untergewicht, Essstörungen, Magersucht zum Beispiel können den Zeitpunkt für den Pubertätsbeginn beeinflussen. Die Hormone führen an den entsprechenden Zielorganen, wie den Brüsten, Genitalbehaarung zu Veränderungen. Zudem kommt es dann auch zum Wachstum der Gebärmutter. Das brauchen die Mädchen dann ja später für eine Schwangerschaft auch. Und auch zur Veränderung der Fettverteilung, der Körperform. Die verändert sich ja auch. Da müssen sich viele Mädchen auch erst einmal dran gewöhnen.
Ist das eigentlich mit den Eierstöcken? Sie haben ja gesagt, die Gebärmutter wächst und passt sich quasi dem neuen Leben an. Was ist da mit den Eierstöcken?
Die Eizellreserve, die ist schon bei Geburt angelegt. Da geht man von über 1 Million Eizellen aus. Die Anzahl der Eizellen sinkt aber im Laufe des Lebens. Die Eierstöcke an sich wachsen auch ein bisschen. Das merkt man aber ja nicht. Die kann man ja nicht sehen. Man kann sie im Ultraschall messen. Und dann fangen eben an, sich auch Eibläschen zyklusabhängig zu bilden. Dass sich dann eben ein Eibläschen herausbildet. Es erreicht so einen Durchmesser von ungefähr 20 Millimeter. Dann kommt es zum Eisprung. Und eben bei den jungen Mädchen ist es so, dass der Zyklus noch unregelmäßig sein darf. Es kann gut sein, dass einfach eine Regelblutung in einem Monat stattfindet, den nächsten wieder nicht, dann vielleicht im übernächsten Jahr oder auch nicht. Das muss sich erstmal einpendeln. Und diese Zeit des Einpendelns, die kann durchaus 1,5, 2 Jahre in Anspruch nehmen. Das ist ganz normal.
Mit dem Eisprung geht's ja auch irgendwie los. Also der natürliche Sinn und Zweck der Pubertät ist ja letztlich die Geschlechtsreife, also jenes Entwicklungsstadium, in dem sich die jungen Männer und Frauen fortpflanzen können. Darüber sollten sie möglichst viel wissen. Wie und wo werden Mädchen ihres Wissens nach aufgeklärt?
In einer Umfrage unter Schülerinnen von 2021 hat sich gezeigt, dass die Mehrzahl innerhalb der Familie von Mutter oder Vater oder Erziehungsberechtigten aufgeklärt wird. Das trifft aber nicht auf alle Kulturkreise zu. Das muss man auch noch etwas differenzieren. Und an zweiter Stelle steht die Schule für die Aufklärung. Für die Schulen haben wir gemeinsam mit dem Land Tirol, was uns da auch finanziell unterstützt hat, ein Aufklärungsmodul erarbeitet, was online für die Lehrpersonen voraussichtlich ab Herbst verfügbar sein wird. Und eine ganz andere wichtige Gruppe ist die Peer Group, also Freunde, Freundinnen. Die spielen eine ganz große Rolle für die Aufklärung. Es gibt immer jemanden in der Peer Group, der schon ein bisschen mehr Bescheid weiß. Und dann müssen wir natürlich zunehmende Aufmerksamkeit den sozialen Medien widmen. Da haben wir das, wie in allen Bereichen auch, das Problem von Fake News, von idealisierten Bildern. Ja, und auch im Bereich der Sexualaufklärung gibt es Influencerinnen mit enormer Reichweite. Wir müssen die Fakten überprüfen und Ziel sollte es ja sein, den Jugendlichen ein realistisches Bild von Sexualität zu vermitteln, kein idealisiertes. Weg von diesen idealen oder idealisierten Darstellungen, auch im Bereich der Pornografie. Sie wissen sicherlich, das Durchschnittsalter für den ersten Pornokonsum oder ist ja bei 11 Jahren. Das ist wirklich sehr früh. Und dieses Bild müssen wir natürlich realistischer darstellen, als das Internet das mit allen Filtern, allen idealisierten Darstellungen macht. Das sehen wir eine ganz große Aufgabe.
Das klingt ja sehr spannend, das Projekt, das Sie erwähnen, das Sie jetzt im Herbst gestartet wird. Das klingt nach einem guten Platz, um genau da die richtigen Informationen weiterzugeben.
Ja, genau. Es gab gutes Material, aber das war eben 23 Jahre alt. Mhm. Und auch in dem Bereich tut sich ein bisschen was. Das haben wir aktualisiert, neu gestaltet, auch bildlich neu aufbereitet. Es gibt ein schriftliches Manual mit 8 Kapiteln. Da können die Lehrpersonen nachlesen. Es sind auch Aufgaben mit dabei. Natürlich didaktisch abgesprochen, auch Zusammenarbeit mit Pädagoginnen. Und dann gibt es das E-Learning-Modul. Da können die Kapitel auch einzeln bearbeitet werden. Das können die Schülerinnen auch selbstständig dann durchführen.
Verhütungsaufklärung ist wieder ein anderes Thema, ein Unterkapitel, ein großes Unterkapitel der Aufklärung sozusagen. Und die soll natürlich vor allem dazu dienen, ungewollte Teenager-Schwangerschaften zu vermeiden. Ein hochsensibles Thema in einer hochsensiblen Entwicklungsphase. Wie sollte Verhütungsaufklärung idealerweise passieren?
Verhütungsaufklärung sollte schrittweise erfolgen. Meiner Meinung nach ist es auch in der Volksschule in der 3., 4. Klasse nicht zu früh, mit der ersten Sexualaufklärung zu beginnen. Natürlich kläre ich ein Mädchen mit 8 Jahren, 9 Jahren anders auf als eine 14-, 15-Jährige. Die Reife des jeweiligen Mädchens ist natürlich auch zu beachten. Also schrittweise Aufklärung, altersentsprechend. Und auch schauen, wo sind die Fragen. Oft fragen die Kinder in dem Alter, im Volksschulalter, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist es aber auch wieder gut. Dann ist erstmal der Wissensbedarf. Dann reicht das erstmal. Und dann gilt es, wenn es dann wirklich um die Verhütung für dieses Mädchen geht, geht es darum, dass die für dieses Mädchen am besten geeignete Methode zu finden. Es gibt nicht die eine Methode, die für alle Mädchen und Frauen später dann auch geeignet ist. Da muss man ein bisschen schauen, was ist jetzt wichtig. Und auch, man muss auf Faktoren beachten, wie Kosten, wie ist die Verhütungssicherheit, wie ist das Mädchen in der Lage, eine Methode jeden Tag auch anzuwenden? Oder ist sie eher ein bisschen, ja, hat sie andere Dinge im Kopf und kann jetzt zum Beispiel eine Pille nicht jeden Tag einnehmen? Für die ist eine länger wirksame Verhütungsmethode besser. Da sind die Mädchen natürlich auch unterschiedlich.
Passiert, Sie haben vorhin eine Studie erwähnt, die Aufklärung und wo sie passiert, eruiert hat. Gibt es das auch bei der Verhütungsaufklärung? Ist das ähnlich gelagert? Also, dass das einfach auch zu Hause passiert, in der Schule passiert oder in der Gruppe passiert sozusagen?
Ja, genau, das ist ähnlich gelagert.
Also das ist...
Ja. Und wenn ich diese Methoden erkläre, welche auch immer, dann gehört natürlich auch immer dazu, das Kondom zu erwähnen. Auch wenn sie Mädchen sich für eine Pille für kombiniert oder reine Gestagen, also nur ein Hormon von den beiden, die sonst in der Pille sind, entscheiden, muss ich trotzdem erklären, dass das Kondom eben die zusätzliche Funktion hat, vor sexuell übertragbaren Infektionen zu schützen. Klingt banal, wissen wir alle, müssen wir aber auch so weitergeben.
Okay. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um zu verhüten, beziehungsweise die erste Kontrazeption, mit der ersten Kontrazeption zu beginnen?
Der Zeitpunkt ist... am besten natürlich vor den ersten sexuellen Erfahrungen. Natürlich kann auch das erste Mal zu einer ungewollten Schwangerschaft führen. Also da müssen wir frühzeitig anfangen und das tun die Mädchen auch. Es gibt durchaus Mädchen, die dann einfach einen Freund haben, mit dem sie sich dann Sex vorstellen können und die kommen dann auch vorbei, wollen sich informieren, sagen dann auch, ich brauche das jetzt eigentlich noch nicht, aber wenn es dann soweit ist, dann will ich Bescheid wissen. Es gibt viele Mädchen, die auch sehr verantwortungsbewusst mit umgehen.
Also sind schon aufgeklärt im, im guten Sinn sozusagen.
Viele ja, ja.
Aber nicht alle.
Nicht alle. Es gibt natürlich Teenager-Schwangerschaften, es gibt auch Mädchen mit einem Risikoverhalten, sexuellen Risikoverhalten. Aber wir wollen natürlich auch keine Angst machen. Selbstbestimmte Sexualität sollte auch das Ziel sein.
Die Pille scheint, also ich habe da auch eine Umfrage gelesen, beziehungsweise eine Studie gelesen, nach wie vor die beliebteste beziehungsweise am weitesten verbreitete hormonelle Verhütungsmethode zu sein. Ist sie das zu Recht? Also in dem Sinn, dass sie die wirklich die beste ist?
Ja, wir sehen... schon international und auch in Österreich eine zunehmende Pillenskepsis oder Pillenmüdigkeit. Mhm. Auch im österreichischen Verhütungsreport, wenn man jetzt die Jahre 2012 und 2024 vergleicht, ist ein deutlicher Rückgang der Anwendung der klassischen Pille zu sehen.
Mhm.
Das liegt vor allem an den gefürchteten Nebenwirkungen wie Thrombosen, Lungenembolien oder Auswirkungen auf die Stimmung, wie auch Depressionen oder auf die Libido. Und das sind berechtigte Sorgen und Ängste. Das sind typische Nebenwirkungen, die die kombinierte Pille machen kann. Manche Mädchen und Frauen können auch die Pille nicht nehmen, weil sie bestimmte Vorerkrankungen haben, Kontraindikationen. Die dürfen die Pille dann auch nicht nehmen, vor allem die kombinierte oft nicht.
Mhm.
Und dann gibt es eben die Mädchen und Frauen, die keine Hormone wollen. Die wollen ihren Körper spüren, sagen, ich möchte meinen Zyklus kennenlernen, ich möchte den auch beobachten, ich möchte da nicht so viel Eingriff haben. Nichtsdestotrotz ist die Pille bei richtiger Anwendung ein sehr sicheres Verhütungsmittel. Mhm. Das muss man natürlich auch beachten und in die Überlegungen mit einbeziehen. Gerade bei den Verhütungsmitteln unterscheidet man die perfekte und die typische Anwendung.
Mhm.
Ein Verhütungsmittel kann nur so gut sein, wie es dann auch richtig angewandt wird.
Ja. Sie haben vorhin erwähnt, es gibt eben diese kombinierte und es gibt einfach mehrere Methoden quasi. Wie kann man die richtige Pille finden? Was müssen Sie da dazu wissen?
Ich muss vor allem wissen, was es an Vorerkrankungen gibt bei dem Mädchen selber oder auch in der Familie. Ich muss wissen, ob und wie viel sie raucht. Mhm. Besteht Übergewicht? Besteht eine Thromboseneigung in der Familie? Man muss bei der ersten Verhütungsberatung auch keine gynäkologische Untersuchung machen.
Mhm.
Es reicht, wenn man eben das Gewicht erfragt, den Body Mass Index, also die Kombination aus Größe und Gewicht ermittelt, und den Blutdruck sollte man einmal messen.
Mhm.
Aber eine gynäkologische Untersuchung, die ja allen erstmal Angst macht, sich da auf diesen Stuhl zu setzen, das muss beim ersten Mal gar nicht sein.
Mhm.
Das kann man im Verlauf, wenn man sich kennengelernt hat, wenn Vertrauen da ist, dann immer noch nachholen. Solange keine Beschwerden da sind. Wenn das Mädchen über starke Regelschmerzen berichtet oder sagt, bei mir ist irgendwas komisch, bin ich da anatomisch in Ordnung?
Ja.
Also das ist dann die Frage steht dahinter. Dann sollte man natürlich schon untersuchen.
Mhm. Es gibt eine Studie, laut der junge Frauen innerhalb von 3 Monaten 1 bis 2 Mal vergessen, die Pille zu nehmen. Müssen die Alarmglocken da laut schrillen, wenn die Mädchen das feststellen?
Ja, da sollten die Alarmglocken laut schrillen. Ich muss jetzt aber die jüngeren Mädchen in Schutz nehmen. Es gibt auch Daten, bei denen die älteren Frauen die genauso oft vergessen.
Okay.
Vor allem die Frauen zwischen 30 und 40, die schon 1, 2 Kinder eventuell haben,
mhm.
die sind da nicht besser. Also ich habe vorhin schon gesagt, dass viele Mädchen auch sehr verantwortungsbewusst mit diesem Thema umgehen. Muss ich sie ein bisschen in Schutz nehmen. Aber wenn die Mädchen und die Frauen merken, dass sie die Pille einfach häufiger vergessen, dann sind langwirksame Verhütungsmethoden indiziert. Die sind auch bei jungen Mädchen möglich. Ich denke da an die Spirale.
Mhm.
Früher sagte man, dass man die Spirale nicht nehmen darf, wenn man noch keine Kinder geboren hat. Hintergrund war, dass möglicherweise vermehrt Infektionen auftreten, die zum Verkleben der Eileiter führen, sodass Schwangerschaften später nicht oder nur schwieriger möglich sind.
Mhm.
Das hat sich so nicht bewahrheitet. Mädchen auch vor dem ersten Kind, vor der ersten Geburt, dürfen durchaus auch Spiralen oder eben intrauterine Verhütungsmittel anwenden. Und gerade wenn so die tägliche Einnahme das Problem ist, sind Langzeitverhütungsmittel durchaus eine gute Wahl.
Mhm.
Das muss nicht die Spirale sein.
Ja.
Das kann auch das Hormonstäbchen sein, was in den Oberarm eingelegt wird. Bei der Spirale unterscheidet man eben die Hormonspirale oder Kupferspirale. Da gibt es verschiedene Formen. Es gibt auch den Kupferball oder die Kupferkette. Und 3-Monats-Spritze, wenn man jetzt vollständig alles betrachten würde, zählt auch noch dazu. Die würde ich bei jungen Mädchen aber nur in absoluten Ausnahmefällen empfehlen.
Mhm. Also gibt ein breites Spektrum eigentlich an Möglichkeiten für junge Mädchen auch.
Ja, genau. Und es gibt natürlich auch Methoden der natürlichen Familienplanung.
Mhm.
Es gibt das Diaphragma und die Portiokappe. Und dann gibt es natürlich irreversible Methoden, operative Methoden, die sind für die Mädchen natürlich nicht geeignet.
Ja. Was sind so Indikationen, wo Sie sagen, okay, du solltest wirklich die Spirale nehmen, du solltest das nehmen? Gibt es da so Klassiker auch an Mädchen beziehungsweise Mädchen und deren Vorgeschichten oder medizinische Voraussetzungen.
Wenn eine Thromboseneigung besteht, wenn das Mädchen vielleicht selber schon mal eine Thrombose hatte oder bestimmte genetische Faktoren in der Familie bekannt sind, dann sollte man keine kombinierte Pille nehmen. Mhm. Man kann eine reine Gestagenpille dann trotzdem nehmen. Die kann manchmal bei manchen Mädchen Blutungsstörungen machen, also vermehrt Zwischenblutung, so ein Spotting. Das kann ziemlich nerven. Mhm. Und dann kann manchmal eine Spirale indiziert sein. Viele Mädchen wollen auch nicht dran denken, jeden Tag die Pille zu nehmen, machen sich dann Sorgen, wenn sie es doch mal vergessen haben, auch nicht zu Unrecht. Und gerade wenn einfach ja nicht jeden Tag dran gedacht werden möchte, wenn man einfach dann 5 Jahre oder 8 Jahre bei manchen Spiralen Ruhe haben möchte, dann sind solche Methoden sicherlich sinnvoll.
Mhm, macht ja auch total Sinn, gell? Ja. Wenn wir nochmal kurz zurück zur Pubertät an sich kommen. Die Abnabelungs- und Selbstfindungsprozesse können ja so unterschiedlich sein wie die Mädchen selbst. Die Frage, was normal ist, ist vielleicht auch deswegen gar nicht so leicht zu beantworten. Können Sie Beispiele für Situationen nennen, bei denen es ratsam ist, eine Spezialistin oder einen Spezialisten aufzusuchen?
Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat eine wirklich wichtige Frage. Aus gynäkologischer Sicht ist der Zeitpunkt der Pubertät wichtig. Bei sehr frühem Eintritt der Pubertät, also vor dem 8. Geburtstag, muss man abklären, was dahinter stecken kann. Da gibt es auch verschiedene Formen. Es kann sein, dass der gesamte Pubertätsprozess losgeht. Kann auch sein, dass nur isoliert die Brust sich entwickelt oder die Genitalbehaarung sich anfängt zu entwickeln. Da muss man eben schauen, was dahinter steckt. Da ist so der 8. Geburtstag der Zeitpunkt, wo man eben nachschauen sollte. Oder wenn eben bis zum 16. Geburtstag keine Regelblutung eingetreten ist. Andere Abklärungserforderlichkeiten sind, wenn die Pubertät begonnen hat und dann nicht weitergeht. Das Brustwachstum hat angefangen, aber es kommt keine Regelblutung oder bleibt einfach im Stillstand. Da kann es auch Ursachen dafür geben. Und vor allem, und die Botschaft geht vor allem auch an die Leistungssportlerinnen, es ist nicht normal, keine Regel zu haben. Mädchen, die exzessiv Sport machen, Mädchen mit Essstörungen wie einer Anorexie oder auch einem ganz großen Gewichtsverlust, ohne dann untergewichtig zu sein, können eben keine Regel haben. Aber das ist für die Gesamtgesundheit im Hinblick auf Knochen, auf die Entwicklung der Geschlechtsorgane langfristig nicht gut. Also da sind Hormone manchmal auch dazu da, die Pubertät eben fortzusetzen und weiter voranzubringen. Also wenn Mädchen gar keine Regelblutung haben oder nur 1-2 Mal im Jahr, dann sollte unbedingt eine Abklärung erfolgen.
Die Behandlung erfolgt dann mit Hormonen, oder?
Die erfolgt mit Hormonen, genau.
In allen Fällen, also sowohl bei der 8-Jährigen, wo es viel zu früh oder bei der, die es zu früh eingesetzt hat und bei denen es zu spät einsetzt, sind es immer Hormone, die dann da in natürlich angemessener oder in der Form, die es braucht, gegeben werden?
Es hängt ein bisschen von der Ursache ab. Es gibt natürlich auch seltenere Ursachen, genetischer Art, rein theoretisch auch Tumoren, die das verursachen können. Das führt dann sehr weit. Also meiste sind Zyklusstörungen, Hormonstörungen, die dann auch hormonell behandelt werden. Ja, und Sie haben danach gefragt, wann abgeklärt werden muss. Regelschmerzen müssen die Mädchen auch nicht aushalten. Und Regelschmerzen gehen von ein bisschen ziehen am ersten Tag bis hin zu regelmäßigem Kreislaufkollaps und nicht in die Schule gehen können. Und da müssen wir natürlich auch schauen und können unterstützen. Da würden wir zum Beispiel nicht im ersten Schritt die Hormongabe machen, sondern erstmal mit Schmerzmitteln schauen, welches Schema für das Mädchen gut wäre. Und im zweiten Schritt wären da auch Hormone als Therapie geeignet. Oder Schmerzen beim Sex können auch ein Punkt sein, der abgeklärt werden muss. Oder wenn die Mädchen keine Tampons verwenden können. Dann kann da auch anatomisch eine Besonderheit sein, die sich vielleicht ganz leicht beheben lässt.
Ja. Sie haben vorhin die Leistungssportlerinnen erwähnt und dass bei denen einfach die Regelblutung ausbleiben kann. Was passiert da mit dem Körper? Was tun die mit ihrem Körper, dass das dann wirklich, dass der sagt, okay, stopp?
Ja, der Körper merkt, dass er sehr viel Leistung bringen muss und reduziert dann alle anderen Funktionen quasi auf Sparflamme. In so einer Situation hat der Körper einfach keine Reserven für eine Schwangerschaft.
Mhm.
Und die vermeidet der Körper dann ganz, ganz klug eigentlich dadurch, dass dann kein Zyklus da ist, kein Eisprung und auch keine Schwangerschaft so leicht entstehen kann.
Mhm. Also eigentlich, das ist, dass das so
ein Schutzmechanismus,
ja, genau,
des Körpers.
Ja. Die First Love Ambulanz ist eine Anlaufstelle für Jugendliche mit all ihren Fragen. Ist es eine gute Adresse?
Ja, ich denke schon, weil es auch in dem Praxis-Klinik-Setting ja so ist, man kann sich dann anschauen, wie sieht das hier aus, wie sieht dieser Stuhl aus, wie sehen die Instrumente aus. Wir haben einige Modelle, die man so ja erklären und zeigen kann.
Mhm.
Anatomie, Verhütungsmittel. Es sind einerseits Mädchen, die alleine kommen, mit ihren Freundinnen kommen. Es kann auch anonym in Anspruch genommen werden, das machen aber weniger.
Ja, ja.
Manche Mädchen kommen auch mit Mutter oder Vater oder mit ihrem Freund, natürlich. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich sind die Schulklassen.
Mhm.
Wir bieten eben auch Schulklassen die Möglichkeit, sich hier in unseren Räumlichkeiten zu informieren, wie sieht das alles aus. Und ja, das ist dann eine Exkursion, die auch ja gerne angenommen wird.
Mhm. Eine wichtige Geschichte, oder? Wenn das dann so passiert. Muss man eigentlich, wenn man Jugendliche aufklärt, in jeder Hinsicht aufklärt, dann auch ihre Sprache sprechen? Verändert sich so ihrer Wahrnehmung nach die Sprache auch der Jugendlichen, dass man sich auch dem irgendwie ein bisschen anpassen muss oder sie da abholen muss, wo sie es verstehen?
Das auf jeden Fall. Die Sprache sollte dem Alter auch angepasst sein.
Mhm.
Die verändert sich auch, aber wir müssen auch schon mal ganz woanders ansetzen. Unsere Sprache ist teilweise auch wirklich veraltet. Ich denke, wir sollten nicht von Schambehaarung sprechen.
Mhm, ja.
Das hat für mich jetzt auch nichts mit Schämen zu tun, mit Scham zu tun.
Mhm.
Aber das ist natürlich auch der kulturelle Hintergrund. Man kann von Genitalbehaarung sprechen. Man spricht von Vulva, von Vagina. Da sind die Jugendlichen viel offener als eine ältere Generation, einfach die korrekten anatomischen Begriffe auch zu verwenden.
Ja.
Wird ja auch in einigen Filmen derzeit aufbereitet, oder?
Ja,
die Klitoris einfach beim Namen zu nennen. Wie sieht die aus? Was macht die? Und da müssen wir uns auch umstellen und der jugendlichen Sprache anpassen. Modewörter müssen wir nicht verwenden, denke ich. Wir sollen trotzdem auf sachlichem Niveau bleiben.
Ja, ja, ja. Haben Sie einen Rat oder einen Tipp für Mädchen oder junge Frauen, um so gut wie möglich alles richtig zu machen?
Ich glaube, in der Sexualität ist es ganz wichtig, sich vor allem klarzumachen, dass es alles richtig machen gar nicht gibt. Es geht vor allem darum, sich so zu verhalten, dass es für einen selber passt, gut ist, nichts zu machen, was man nicht möchte, Nein sagen zu lernen. Und auf diese Gefahren, Risiken müssen wir natürlich auch hinweisen. Und ja, Ziel, wie vorhin gesagt, sollte eine selbstbestimmte Sexualität sein, mit der genau das Mädchen mit ihren Vorlieben, die sie mit der Zeit entdeckt, ja auch zufrieden sein wird, sollte.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.